Vielen Dank. Danke, Jesus. Vater, ich bitte dich einfach, dass du meine Liebe berührst, Herr, dass über meine Liebe dein Wort kommt, Herr. Dass ich zurücktrete, Herr, und dass du vortrittst, Herr. Sprich du durch meinen Mund, Herr, das Worte des Lebens, Worte der Weisheit, Worte der Gnade über meine Liebe kommen, Herr. Dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es Inspiration von dir durch deinen Heiligen Geist ist, Herr. Und Herr, ich danke dir, dir alle Ehre. Danke, Jesus. Wir sind im Moment ziemlich viel mit Wasser beschäftigt. Es regnet die ganze Zeit und es scheint ihm irgendwie auch eine Offenbarung zu sein. Und man denkt, was ist hier eigentlich los? Ja. Und aber Wasser ist auch das, was mich in meiner Predigt beschäftigt hat heute und beschäftigt so die Zeit. Unsere Nachbarin, die Ann-Kathrin, die hat eine Hochzeit gehabt. Das war am Wochenende. Da war schönes Wetter, die Sonne hat gescheint und sie haben im Garten Bilder gemacht und wir haben das halt von der Nachbarschaft aus haben wir das gesehen und sie war sowas von, also richtig pompös, kann man sagen. Also herrlich, also für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Glitzer, aber sie war so wunderschön anzusehen. Ein wunderschönes Kleid und sie war geschminkt und sie war präpariert und sie hat einfach gut ausgesehen. Präpariert, ja, sagt man das so, oder? Sie war einfach wunderschön anzusehen. Und sie haben Bilder gemacht, gell? Was sagst du? Auf jeden Fall hat sie einfach gut ausgesehen. Sie hat sich vorbereitet auf eine Hochzeit. Und Jesus spricht im Gleichnis vom Hochzeitsmahl in Matthäus 22. Da heißt es in Matthäus 22, Vers 10 bis 14, lese ich mal. Also der Herr hat ein Beispiel gebracht vom Hochzeitsmahl. Von einer Hochzeit, zu der Leute eingeladen worden sind und viele haben abgesagt, haben gesagt, wir haben keine Zeit. Gell? Und da heißt es dann am Schluss, so geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraße und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden. Böse wie gute. Und der Hochzeitssaal, wow, ein Zungenbrecher. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitsgewand begleitet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen? Da du kein Hochzeitskleid hast. Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, denn viele sind Berufene, wenige aber auserwählt. Was für ein, also der Text hat es echt in sich, habe ich gedacht. My goodness. Also vorher war das so, oh ja super, alle sind eingeladen, alle dürfen kommen, Gute und Böse, alle sind da. Und dann ist da dieser eine, der hat dieses, nur weil er nicht in diesem Sonntagsfrack da rumläuft, wird er rausgeschmissen. Warum? Und ich dachte, Herr, was soll das? Im 1. Petrusbrief, da schreibt der Petrus im Kapitel 3, ab Vers 20 und 21, als die Langmut Gottes, und jetzt mache ich einen riesen Bogen, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, da sind 8 Seelen durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Körpers, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Eigentlich sagt dieser Text doch schon alles aus, oder? Und hat die Antwort schon parat und benötigt keine weitere Erläuterung. Aber Moment mal, wir wollen doch nochmal genauer nachgucken an das Ganze. Also hier geht es nicht um ein oberflächliches Vollbad im Sinne vom Badetag, sondern viel tiefgründiger Reinigung unseres Gewissens. Und wenn die Bibel von Kleidung spricht, dann spricht sie von unseren Taten, von unserem Handeln, von unserem Leben, von unserem Denken, von unserem, wie wir hier leben. Und das kennt ja jeder so am Samstagnachmittag, weißt, Badetag, ab 17 Uhr, da ist man dann in die Badewanne gesteckt worden und ist zuerst mal richtig abgeschrubbt worden und gewaschen worden und dann kamst du in frische Kleider rein und hast dein Bademäntelchen angekriegt und dann bist auf das Sofa gesetzt worden. Im Ideal, also ich spreche jetzt vom Idealzustand, gell? Weil viele ging es natürlich jetzt so. Auf jeden Fall hast du dein Bademäntel gekriegt, dann hast du dein Kaba gekriegt und dann hast du eventuell noch Muppet Show oder Sesamstraße oder sonst irgendwas angeguckt und bist richtig betüttelt worden, gell? Oder? Badetag. Ja. Hat aber auch im gewissen Sinn was mit dem Badetag zu tun, so Reinigung, gell? So dieses das Abbild davon, dass die Taufe uns reinigt und dass mir Gott bittet um ein gutes Gewissen. Das ist ja auch schon ein bisschen sowas, so ein Einhüller in was Gutes, gell? Also dieses Wort im Petrusbrief, das wurde niedergeschrieben von Petrus, der einen hebräischen Hintergrund hat. Er war Jude. Um dem Hintergrund, aus dem Petrus zu kommen, zu verstehen, also um das zu verstehen, was er da eigentlich meint, schauen wir doch mal eine gängige Praxis im Judentum uns an, was die Juden eigentlich so gemacht haben. Und wir versuchen mal zu verstehen, worum es eigentlich geht bei diesem Badetag. Ja, bleiben wir mal bei dem Wort. Mikwe. Ist ein hebräisches Wort und bezeichnet im Judentum das Tauchbad, also das Wasser zur Erlangung ritueller Reinheit durch Untertauchen. Also die dadurch erreichte Hygiene hat auch einen gesundheitlich positiven Aspekt, Nebeneffekt gehabt. Ein Mikwe diente durch Untertauchen in entsprechendes Wasser. Es musste also lebendiges Wasser sein. Das ist nichts anderes als ein fließendes Gewässer der rituellen Reinigung von Personen und Gegenständen, die im religiösen Sinn unrein geworden sind oder die sich noch nicht im Zustand der spirituellen Reinheit befunden haben. Und im Judentum wird die Mikwe vor dem Sabbat oder vor Feiertage, besonders vor dem Versöhnungstag, angewendet. Also ihr seht, unsere Kultur ist schon ziemlich eng verwoben mit dem Badetag. Gell? Der Background kommt aus dem Judentum. Im 2. Mose 19, Vers 10 bis 11 wird uns von einem Ereignis berichtet. Und da ging es um die Begegnung mit Gott. 2. Mose 19, Vers 10 bis 11. Da heißt 2. Mose 19. Herr, die Worte des und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie. Heiligen heißt Kadosch, heißt absondern. Also es wird etwas abgesondert für einen besonderen Zweck. Kadosch, Heiligung. Und er sagt: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Brutal, gell? Also dieser Kontakt hier hat zur Folge gehabt, dass man gestorben ist, wenn man da zu nah dran gekommen ist. Und die mussten ein Reinigungsritual durchführen, mussten sich waschen und mussten sich heiligen und absondern, damit sie Gott überhaupt begegnen konnten. So extrem war das. Und das war also brutal. Gell? Und jetzt machen wir wieder einen Sprung. Also dieses Reinigungsritual folgte quasi die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte bis in die heutige Zeit. Johannes der Täufer ist ein Beispiel dafür. Der ging umher, das ist dann ein paar Jahrhunderte später, ging umher und praktizierte dieses Ritual, dieses Untertauchen, indem er die Menschen zur Umkehr rief. Also im Johannesevangelium wird uns das geschildert, im Kapitel 1, ab Vers 19, wie Johannes umherging und die Leute zur Umkehr gerufen hat und sie dann diesem rituellen Bad unterzog. Sie ließen sich taufen und die Pharisäer, die hatten natürlich, das waren ja diese Ordinierten, die fragten Johannes nach seiner Legitimation. Wer hat dich legitimiert, dass du das machen darfst, dieses rituelle Bad durchführen, die Taufe? Und die Pharisäer fragten nach seiner Legitimation, ob er Elia sei oder ob er der Prophet sei. Und er hat klar geantwortet, wie es in Jesaja geschrieben steht: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn. Er taufte, weil es ein Gebot Gottes ist. Wir taufen, weil es ein Gebot Gottes ist. Jesus, der es eigentlich überhaupt nicht nötig hatte, hat sich taufen lassen, um dem ganzen Wille Gottes zu entsprechen. Also wenn man von diesem rituellen Bad ausgeht, dann hat er eigentlich diesen Reinigungsprozess vollzogen, der nötig war, um Gott zu begegnen. Also der Mensch, der neigt ja gern dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und auf das möchte ich aber dem näherer eingehen, das würde unseren Zeitrahmen sprengen, denn da müsst ihr eigentlich in die verstaubte Kiste der Kirchengeschichte gucken und ziemlich viel Staub aufwirbeln. Matthäus 22, 10 bis 14, da heißt es, Matthäus 22, 10 bis 14. Genau, und das haben wir ja schon gehabt, genau. Da sind wir schon durch. Genau, also wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, bleiben wir mal bei der Kirchengeschichte. Das kann zu einer unerfreulichen Ereignis führen. Und das ist, aber eins ist gesagt, im Mittelalter, da wurde im Jahr 1521 die Kritik an der Kindertaufe, ich möchte mal das ein bisschen in Fokus bringen, die Kritik an der Kindertaufe in die Öffentlichkeit trage. Das war schon 1521. 1526 gab es in der Gegend um Horb und Rotenburg am Neckar erste Täufergemeinde. Und interessant ist, dass mit der Verbreitung der Heiligen Schrift das bewirkt worden ist, dass plötzlich die Leute das Wort gelesen haben und gesagt, wir machen das so, wie es da steht. Ja. Jesus sagte zu seinen Jüngern im Markus-Evangelium, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das sind nicht meine Worte, das sind Jesu Worte. Und da ist eigentlich gar nicht viel Spielraum für Interpretation. Ich denke, er meint es ernst, nicht um uns zu gängeln, sondern um uns zu helfen. Im Mittelalter war die Mikwe genauso angewendet worden wie in der prähistorischen bzw. antike Zeit. Es hat sich an ihr überhaupt nichts verändert. Und im übertragenen Sinn ist die Taufpraxis vergleichbar mit einer Mikwe, die auch Johannes der Täufer praktiziert hat. Wenn ich die Worte aus dem Petrusbrief daneben stelle, dann wird mir einiges deutlicher. Ja. Die Bitte an Gott und um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, das ist doch was Erstrebenswertes, oder? Das ist doch was Gutes. Da steckt Freiheit drin. Das ist ein Teil vom Erlösungswerk. Die Menschen suchen immer nach einem Schuldigen, wenn die Pestilenz Tausende ums Leben bringt. Anstatt nach einem Schuldigen zu suchen, wäre doch die Suche nach einem Lösungsansatz der bessere Weg. Aber das liegt wohl im Naturell der gefallenen, unerlösten Menschen, nach einem Schuldigen Ausschau zu halten. Das Gericht Gottes ist eine unausweichliche Tatsache. Und jeder, der am Gericht entgehen möchte, tut gut dran, die Worte Jesu Gehör zu schenken, denn er ist wie ein Schutzschild vor diesem Gericht für uns aufgestellt. Ja. Aber um bei dem Bild von der Mikwe zu bleiben und im Dilemma der Pestilenz im Mittelalter, Hygiene war das perfekte Gegenmittel und die Juden wurden weitestgehend verschont wegen ihrer Hygienevorschriften. Und wurde verdächtigt, schuldig an der ganzen Misere zu sein. Und als Brunnenvergifter verschrien, wurde sie verfolgt. Wir singen gern diese Lieder wie Reinige mein Herz, nimm, was mich trennt von dir. Aber letztendlich muss sie in Aktion treten. Glaube ich, dass Jesus sagt, was Jesus sagt und handle danach? Und ich wäre ja wenig dumm, wenn ich danach handeln würde, nach dem, was Jesus empfiehlt, oder? Dann wäre ich ja genauso drauf wie die Leute im Mittelalter, die jene verurteilt haben als Brunnenvergifter. Obwohl sie das Werkzeug zur Lösung vom Problem hatten. Das Evangelium in Kombination mit der Taufe. Was ist denn das? Ich möchte es mal so vergleichen. Wir halten uns ein Rezept. Jeder, der mal einen Kuchenbacker hat, weiß, wenn da steht, dass Backpulver benötigt wird und man lässt es weg, dann geschieht das Unvermeidliche, oder? Der, wo mal einen Kuchenbacker hat, der weiß das ganz genau. Wenn das Backpulver vergessen worden ist, ja, dann geht der Kuchen nicht auf. Gell? Dann hast du da so ein leppriges Ding und denkst, was ist jetzt da passiert? Gell? Deshalb haben wir ja so tolle Rezepte. Da hat sich jemand was dabei gedacht, als er das Rezept zusammengestellt hat, gell? Dass es funktioniert. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das ist eine Rezeptur. Das ist eine Gebrauchsanweisung zum Zweck des Heils, sagen wir es mal so. Gell? Da wurde aus dem Erlebten ein Schriftstück und dieses ist replizierbar. Die Wiederholung des erfolgreichen Erstellens eines Kuchens, der dann auch noch schmeckt und über Generationen hinaus immer noch so manchen Gaumen erfreut, oder? Wenn man so einen Kuchen backt. So wie es die Oma gemacht hat und die Uroma und die Ururoma und so machen wir es auch. Ja. Wie sagen so manche Spezialisten abfällig, Erfahrungstheologie. Und sie sind dann voll Neid über das, was so mancher erlebt während der Anbetungszeit oder im Gebet für andere durch die Anwendung des Wortes Gottes, weil sie in ständiger Kommunikation mit Jesus sind im Glauben, dass man das Erbetene empfängt. Halleluja, also ich liebe diese Theologie, Erfahrungstheologie, ist das Ergebnis eines lebendigen Glaubens, bei der das gelesene Wort Gottes zum Rema wird, eine Erfahrung des lebendigen Gottes. Und das funktioniert nur, wenn wir das gelesene Wort glauben und auch ausprobieren. In Offenbarung 7, Vers 14 bis 17 heißt es, und das möchte ich zum Abschluss nur lesen, da bin ich sehr gut in der Zeit. In Offenbarung 7, Vers 14 bis 17, da heißt es, und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach, also da war ja die Frage von dem Ältesten, ich lese mal vielleicht ein bisschen vorher. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis gekommen, und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und werden nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne aus sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Mein Augenmerk war auf diesen Gewändern, dieses hochzeitliche Kleid, dieses Lebenswerk, das du hast, das du dein ganzes Leben lang läufst du mit diesen alten, verratzten Klamotten rum und dein Leben, du weißt, das funktioniert nicht. Ich habe da Probleme, Zellprobleme, das funktioniert nicht, da klappt es nicht. Und du brauchst dieses neue Kleid. Du brauchst dieses neue Lebenskleid, das dir Jesus anbietet durch sein kostbares Blut, das er für dich vergossen hat. Und ich muss probieren, aus eigener Kraft irgendwie mich aus der Materie, aus diesem Dreck rauszuziehen, sondern er möchte, dass du dieses Hochzeitsgewand empfängst, damit er dich am Schluss nicht verdammen muss mit den anderen, weil sie dieses Angebot von Jesus nicht angenommen haben. Und das ist knallhart. Aber es ist ein Angebot. Es ist ein Angebot vom Herrn für dich, dass du dieses Hochzeitsgewand empfängst, wenn du dieses Angebot von Jesus annimmst, dass er dein Leben reinigen darf mit seinem Blut. Das ist ein Gnadengeschenk. Das kann man sich nicht verdienen. Wir machen nun so viele Gedanken über Dinge, die hier auf dem Planeten nicht funktionieren. Und aber letztendlich liegt die Antwort für die Lösung des Problems hier drin. Hier drin, im Wort Gottes. Wenn wir dieses annehmen, dann hat es nichts mit Schwere zum Do. So, oh Herr, ich komme jetzt zu dir in meinem Elend und so. Nee, du kommst mit Freude zu ihm, weil er das gern für dich macht. Er ist gern ans Kreuz für dich gegangen. Es hat ihn alles gekostet. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du nicht diese Verdammnis erleben musst. Und jeder, der dieses Angebot annimmt, glückselig kann man ihn preisen. Glückselig, weil er dieses Angebot Gottes angenommen hat, dass er seine Kleider gewaschen hat im Blut des Lammes und dieses Hochzeitskleid empfangen darf, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Dieses Hochzeitsgewand, wie auch immer das nachher aussieht. Ja, es wird ein weißes, der Karl, der hat das wahrscheinlich schon. Ja, aber wir sind auf dem Weg dahin, wenn wir ihm nachfolgen.